Deutschlandfunk, Kultur heute.
Vor 4 Jahrzehnten, von Elfriede Jelinek geschrieben und jetzt da angekommen, wo es hingehört.
Burgtheater, du Stätte der Weihe am Rhin.
Mehr über das Skandalstück von einst bei den Wiener Festwochen von heute an zweiter Stelle. Michael Köhler lädt Sie zu Kultur heute ein. Willkommen. Dunkel ist die Seite des Mondes in Unzug Schinns Opern-Uraufführung in Hamburg, über die wir auch berichten. Und an den als Hassprediger diffamierten Bürgerrechtler Malcolm X erinnern wir. Er wurde vor 100 Jahren geboren. Zuerst aber Tanzgeschichte. Im Alter von 98 Jahren ist der russische Choreograf Juri Grigorowitsch gestorben, der das Ballett des Moskauer Bolschoi-Theaters lange geleitet hat. Also 1927 geboren, kam der junge Juri früh mit der darstellenden Kunst in Berührung. Unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster habe ich gefragt, 30 Jahre Bolschoi-Direktor beim Ballett, wie macht man das? Wie kam Grigorowitsch zum Tanz?
Ich glaube, er hatte starke Wurzeln in dieser Kunstform Tanz. Er stammte aus einer Künstlerfamilie, die auch mit der Adelswelt verbunden war. Seine Mutter war ausgebildete Ballerina. Sein Onkel Georges Rosay tanzte bei den Ballet Russe von Serge Diaghilev. Viele in seiner Familie waren in der Zirkuswelt zu Hause. Und damit hat er auch so kurz geflirtet. Aber dann hat er den Tanz entdeckt und hat gesagt, das wurde einfach meine lebenslange Liebe. Er wurde zunächst Tänzer und war ein ausgezeichneter, man sieht das später auch in seinen Balletten, Charaktertänzer. Also nicht sozusagen der Danseur Noble, der eben für die Prinzenrollen prädestiniert ist, sondern der eigentlich die Mimen noch viel besser können muss, weil Liebe auszudrücken ist ja relativ einfach. Und dann wurde er Ballettmeister. Zunächst am Kirov-Ballett in St. Petersburg, dem damaligen Leningrad, hat er auch seine Ausbildung absolviert. Das ging 1946 bereits los, sehr jung. Und 1956 durfte er schon, weil er darauf bestanden hat, eine erste Choreografie zeigen. Und dann ging es ab 57 so durch. Da hat er die Steinerne Blume choreografiert, ein großes Ballett der Sowjetkunst. Und das war sein Eintrittstor in die große Ballettwelt Russlands.
Was hast du gesehen von ihm und was hat das für eine künstlerische Sprache gesprochen?
Ich hatte zuerst das Marinsky-Ballett gesehen und später erst das Bolschoi. Und ich hatte eigentlich, bis ich die erste Choreografie tatsächlich von Grigorowitsch gesehen habe, auch so leichte, so meine Präferenz lag bei Marinsky, weil ich dachte, die sind lyrischer, die sind verspielter, die sind irgendwie delikater, sensibler. Das Bolschoi, da ist immer alles so riesig, so groß, auch die Bewegungen und so. Und ich habe erst, als ich das von ihm 1968 bereits choreografierte Ballett Spartakus dann endlich beim Bayerischen Staatsballett, wo es ins Repertoire kam, 2016 gesehen habe, da habe ich überhaupt die Liebe zu dieser Form von Ballettkunst, von Ausdrucksform im Tanz gelernt. Weil in Spartakus das Großartige ist, okay, es ist diese Heldengeschichte, das kann man jetzt kritisch sehen, aber man sieht eben rein tänzerisch, wenn man jetzt die Story sozusagen mal beiseite lässt, sieht man, was er getan hat für den Männertanz. Ein wirklich männliches Corps de Ballet tanzt hier und tanzt eben weit über das rein Heroische hinausgehend oder Soldateske überhaupt nicht. Es ist wirklich eine total interessante Gruppenmännerchoreografie. Ich habe sowas davor nie gesehen. Ich bin in tiefer Bewunderung vor ihm als Choreografen.
Gibt es irgendwelche politischen, indirekten oder direkten Äußerungen? Also seit 25 Jahren ist ja bekanntlicherweise Präsident Putin im Amt, an der Macht. Gibt es da irgendwas, was sein Verhältnis zur Staatsführung oder Politik anbetrifft oder ist das frei davon?
Nein, das kann nicht frei davon sein, denn sonst, also diese Position, man sieht es ja jetzt auch wieder, wie dieses Regime, wie Putin mit dem Bolschoi-Ballett verfahren. Es ist ganz eindeutig ein Propaganda-Instrument, so wie es im Moment geführt wird. Und davon war es nie frei. Ich glaube, dass es eine Zeit gab, und das hat mir auch Alexander Radmanski, der ja später sein Nachfolger wurde, so bestätigt. Es gab eine Zeit, da konnte man im sowjetischen Ballett relativ frei arbeiten. Da wollte wirklich der Staat auch, dass diese Kunst zu einer Vorzeigekunst wird. Er hat ja Spartakus Markus geschaffen, Iwan der Schreckliche. Er hat aber auch die großen Klassiker Dornröschen, Nussknacker und Schwanensee überarbeitet für das Bolschoi. Und Schwanensee zum Beispiel mit einem Happy End. Das ist ja total absurd. Das muss politisch gewesen sein. Das kann ich mir nicht anders erklären. 95 dann plötzlich das Ende nach 30 Jahren als Direktor. Auch dahinter werden politische Intrigen gesteckt haben. Dieses Bolschoi-Ballett ist einfach das größte Schlangennest der Welt. Man hat ihm dann, was schön war, nach dem Tod seiner Frau, der Ballerina Natalia Besmertnova, 2008, hat man ihm tatsächlich nochmal angeboten, als Ballettmeister zurückzukommen, weil man eben da in eine Epoche eingetreten war, in der man sich interessiert hat für das, was diese große Vergangenheit der Sowjetkunst im Ballett geschaffen hat.
Wiebke Hüster zum Tod des russischen Choreografen Juri Grigorowitsch, der im Alter von 98 Jahren gestorben ist. Als ihr Stück Burgtheater über die NS-Vergangenheit österreichischer Bühnen- und Schauspielerberühmtheiten erschien, da galt deren Autorin, die spätere Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, als Nestbeschmutzerin. Als eine Idolzertrümmerin wurde sie beschimpft. In ihrem Stück geht es um NS-Verstrickungen des österreichischen Schauspielerdynastie der Hörbigerser, auch in der Nachkriegszeit ein beliebtes, berühmtes Schauspielerpaar. Bei den Wiener Festwochen kam Burgtheater in der Inszenierung von Milo Rau mit drei beeindruckenden Darstellerinnen heraus. Eine von ihnen, Marvi Hörbiger, Enkelin von Paul Hörbiger. Christoph Leibold über die gestrige Premiere im Wiener Burgtheater.
Anstrengen müssen wir uns, damit wir all diese atmenden, warmen Leiber, die was da am Heldenplatz unserem Führer ein so begeistertes Willkommen boten haben, auch ordentlich befriedigen können.
Sie sprechen in einem kruden Kunstdialekt. Attila Hörbiger, sein Bruder Paul und seine Frau Paula Wesseli, die hier Istvan, Schorsch und Käthe heißen. Und doch sind sie unschwer als bizarre Karikaturen ihrer realen Vorbilder zu erkennen. In Burgtheater betrieb Elfriede Jelinek hingebungsvoll Denkmalschändung. Sie riss den auch in der Nachkriegszeit gefeierten Schauspielgranden die Masken herunter und zeigte deren hässliche Fratzen dahinter. Also das, was ein Großteil des Publikums weder sehen sollte noch wollte. Zum Beispiel, dass Attila und Paula 1941 den üblen NS-Propagandafilm Heimkehr gedreht hatten. Eine Glorifizierung des Überfalls auf Polen.
Ihr spielt deutsche Siedler im Polnischen. Echte Polen, vernichtigungswillige Recken.
Burgtheater ist eine grelle Groteske, die die sprachliche Finesse heutiger Jelinek-Werke schmerzlich vermissen lässt. Milo Rau nutzt sie denn auch vor allem als Sprungbrett in die Gegenwart. Inszeniert Theater im Theater, um so der Diskussion rund um das einstige Skandalstück, aber auch heutigen Debatten Raum zu geben.
Willkommen zum Making-of der Inszenierung Burgtheater.
Die Kulisse wechselt beständig. Mal ist eine Garderobe mit Schminkspiegeln zu sehen, mal das Burgtheaterfoyer mit Porträts verklärter Heroen aus der Geschichte des Hauses, mal ein bürgerlicher Salon, in dem Rau Jelineks Burgtheater als Stück im Stück spielen lässt. Oder genauer, nur einzelne Sequenzen daraus, diese aber texttreu nach den Vorgaben der Autorin quasi vom Blatt inszeniert. Die Kürzungen tun gut und reichen doch nicht aus, denn man muss das so hart sagen, Burgtheater ist ein plumpes Stück und auch nicht zu retten durch die exquisite Besetzung unter anderem mit Caroline Peters und Birgit Minichmeier als Istvan und Käthe, die hier zum hemmungslosen Überzeichnen aufgerufen sind, leider ohne, dass der Witz zünden würde.
Yes!
Spannender ist die Rahmung, etwa wenn Marvi Hörbiger, die als Schorsch alias Paul Hörbiger auf der Bühne steht, aus der Rolle heraustritt und über ihren Großvater spricht, der zwar keine Propagandafilme drehte, dafür aber die seichte Unterhaltung bediente.
Attila und Paula Wesseli waren so etwas wie das Aufputschmittel für den Nazi-Film und mein Großvater war so etwas wie das Valium.
Marvi Hörbiger zeichnet ein zwiespältiges Bild ihres berühmten Vorfahren, der spät zum Widerstandskämpfer mutierte. Solche Ambivalenzen interessieren Milo Rau. Jelinek arbeitete sich in Burgtheater an den Kontinuitäten zwischen NS und Nachkriegszeit ab. Rau verfolgt die Linie weiter bis ins Heute, da Geschichtsvergessenheit wieder ein wachsendes Problem darstellt. In Burgtheater ist einmal unverhohlen von der NSFPÖ die Rede. Mit seiner Inszenierung setzt Rau ein klares Zeichen. Gleichzeitig aber lässt er ein Bewusstsein dafür erkennen, dass eindeutige Positionen heute keineswegs immer leicht zu haben sind. So reflektiert zum Beispiel der israelische Schauspieler Itai Tiran, auch er aus der Rolle tretend, in einem Monolog die Reaktionen nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem folgenden Krieg in Gaza.
Der österreichische Nationalratspräsident hängt Nazikunst in sein Büro und dann will er Kränze niederlegen zum Andenken an den Holocaust. Es ist alles völlig durcheinander geraten.
Philosemitismus von rechts, um Stimmung gegen Muslime zu machen, aber auch Antisemitismus in Teilen des linken Lagers. Einst verlässliche politische Koordinaten sind in Auflösung begriffen. Elfriede Jelinek empörte sich im Burgtheater leidenschaftlich über die Verdrängung der Vergangenheit, als es über die Notwendigkeit einer Aufarbeitung noch keinen Konsens gab. Milo Rau wiederum inszeniert in einer Zeit, da es in vielem keinen Konsens mehr gibt. Sein Theaterabend entpuppt sich daher als nicht weniger leidenschaftliches Plädoyer, nein, nicht alle Haltungen gleichermaßen zu dulden, wohl aber dafür, im Gespräch zu bleiben, Differenzen auszuhalten, kurzum für Ambiguitätstoleranz. Darin liegt die Stärke der Inszenierung, die ihrerseits einen zwiespältigen Eindruck hinterlässt, angesichts der theatergeschichtlich zwar hochinteressanten, künstlerisch jedoch höchst zweifelhaften Stückvorlage, auf der sie basiert.
Sagt Christoph Leibold über Burgtheater von Elfriede Jelinek am Burgtheater. An der Hamburgischen Staatsoper, da gab es eine Uraufführung. Ein Auftragswerk der südkoreanischen Komponistin Unsuk Chin. Die Siemens-Preisträgerin hat ihr zweites Musiktheater geschrieben. Das Libretto hat sie auch verfasst. Eine Oper in 2 Akten, 10 Bildern, inspiriert von der Beziehung zwischen dem Physiker Wolfgang Pauli und dem Psychoanalytiker Carl Gustav Jung. Unseren Kritiker John Florian Fuchs habe ich gesehen, nachdem er das gesehen hat. Was ist das, diese dunkle Seite des Mondes? Wem begegnen wir da?
Wir begegnen zwei eigenwilligen und eigensinnigen Charakteren. Das ist auf der einen Seite Dr. Chiron, der ist angelehnt an Wolfgang Pauli, den, ja, könnte man sagen, Mitbegründer auch der Quantenphysik. Und auf der anderen Seite Meister Astaroth, das ist eine Teufelsfigur, die ist angelehnt an C.G. Jung. Wenn ich sage angelehnt, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, weil dieser Wissenschaftler ist ein echtes Ekelpaket, der sich lustig macht über seine Kollegen, auch über jüngere Kollegen und der heimgesucht wird von Albtraumvisionen, Geistwesen tauchen da auf. Das hat ein bisschen auch einen historischen Bezug, weil eben Pauli solche Visionen auch hatte und wirklich bei C.G. Jung in Behandlung war. Nur ist C.G. Jung im Stück, dieser Meister, eben eine Teufelsfigur, die völlig verrückt spielt und verrückt wird und ganz bedrohlich ist. Und nebenbei gibt's in dieser Oper auch noch ein paar Wissenschaftler, die überlegen, ob sie eine ganz böse Bombe bauen oder nicht. Es gibt eine Ex-Geliebte des Wissenschaftlers Chiron, die auf Drogen ist, die er allerdings vernachlässigt. Das sind so die wesentlichen Aspekte in einem, das nehme ich vorweg vom Text her, vom Libretto her, wirklich völlig missglückten Stück. Das ist eines der schlechtesten Librettotexte, die ich je gelesen habe und studieren durfte. Und der Rest ist dann irgendwie esoterischer Pathos und Kitsch. Also um das schon mal zu sagen, librettomäßig und von der Anlage dieses 3,5-stündigen Stücks ist das total schiefgegangen.
Mit was für einer Musiksprache verbindet das die Komponistin Unsuk Chin aus Südkorea?
Also was sie ja kann, ist, dass sie sehr gut mit dem Schlagwerk arbeitet. Das ist groß besetzt hier in Hamburg im Graben. Kent Nagano mit dem Orchester dirigiert das auch sehr gut. Er ist ja lange ein Freund und Förderer von Unsuk Chin. Absolut, zugestanden. Es gibt auf der linken Seite ein Akkordeon. Da denkt man am Anfang auch wunderbar. Das sind so schöne, feine Akzente. Nur das wiederholt sich rasch dann wirklich. Ich denke, ich habe dieselben 1,5 Akkorde gefühlt 300 Mal gehört beim Akkordeon. Und auch das Schlagwerk wiederholt sich. Und alles wiederholt sich endlos. Das heißt, eigentlich wäre der Stoff durchaus ein Opernstoff. Und man könnte sich da eine Opulenz im Orchester vorstellen, so groß wie das hier besetzt ist. Aber es mündet letztlich in eine wahnsinnige Redundanz und es ist einerseits laut und lärmend, aber andererseits dann auch wiederum sehr lähmend. Also leider musikalisch eine große Enttäuschung. Es ist auch komisch. Unsuk Chin arbeitet langsam, sehr skrupulös und so ein Werk zu schaffen mit 3,5 Stunden Laufzeit inklusive Pause, das fand ich dann auch etwas merkwürdig schon in der Vorankündigung.
Ich gebe uns mal ein Musikbeispiel und Sie erklären uns das.
Thank you.
Ja, recht perkussiv und crescendierend geht's dazu, oder?
Ja, das waren jetzt einige dieser Geistwesen. Eines davon ist so vergeistigt, dass es nur Vokalisen singt. Das, was wir gehört haben, auch diese Redundanz steht ein bisschen wirklich für diesen Abend. Ich finde einfach, es hätte eine Dramaturgie dort gebraucht. Und jetzt kommen wir noch zur Regie. Dead Center ist ja das Regieduo, das das Ganze hier realisiert hat. Da haben wir eine Mischung aus Abstraktion und konkreten, fast überkonkreten Situationen und Szenerien. Also wir haben projizierte geometrische Figuren. Wir haben dann ein Hubpodium, das oft zum Einsatz kommt. Die Bühne verwandelt sich sehr häufig, aber man folgt dem Ganzen auch sehr distanziert und gewinnt einfach keinerlei Nähe zu diesen Figuren. Die interessieren mich nicht. Das einzige Pfund ist eigentlich die Besetzung mit Buskofus als eben diesem Meister, diesem teuflischen Meister und Dr. Chiron, Thomas Lehman. Da ist allerdings noch dazu zu sagen, Thomas Lehman ist ein sehr guter Sänger, stammt aus den USA. Und es ist sehr, sehr viel deutscher Text, zum Teil auch gesprochen. Und wir haben ununterbrochen diesen Akzent. Und wir haben auch durch diese Textmassen gar nicht die Möglichkeit, das alles wirklich eins zu eins und sauber rüberzubringen, weswegen es eine Text-Übertitelschere gibt. Also man liest die Übertitel und hört teilweise wirklich einen anderen Text auf der Bühne, was es dann unfreiwillig komisch macht.
Sagt Jörn-Florian Fuchs über die neue Oper von Unzug Chin in Hamburg. Am 19. Mai 1925, vor 100 Jahren, da wurde er in Omaha, Nebraska als Malcolm Little geboren. Früher erfährt der spätere schwarze Bürgerrechtler Gewalt und Rassendiskriminierung. Das Kind kommt zu Pflegeeltern, Drogenkriminalität, 10 Jahre Gefängnis, gehören zum Lebensweg des später bekannten Gegenspielers von Martin Luther King in Bürgerrechtsfragen. Er schließt sich der Religionsgemeinschaft Nation of Islam an, wird ihr Sprecher. Die Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson hat ihre Biografie des schwarzen Revolutionärs Malcolm X überarbeitet, gerade neu herausgebracht. Sie habe ich gefragt, wer war dieser von Weißen beschimpfte Hassprediger? Ein begabtes, schwarzes Kind in miserablen Umständen?
Also man muss zum einen wirklich den Hut ziehen vor Malcolms unglaublicher Begabung und Fähigkeit auch zur Selbstbildung. Ja, denn er hat ja als junger Mann wirklich diese Highschool verlassen ohne Abschluss und er zählte wenige Jahre später zu den populärsten und hochbegabtesten öffentlichen Rednern ganz Amerikas. Ja, der auch weltweit eingeladen wurde, der sowohl mit einfachen Leuten auf der Straße debattieren konnte, als auch in Oxford, England sich mit Professoren in der Debatte schlagen konnte. Hat er ein unglaublich großes Wissen und eine Brillanz in der Rhetorik, die einfach bemerkenswert ist, vor allem für jemanden, der das nicht studiert hat. Und dazu kam eben, dass er ein sehr geradliniger, mutiger Mann war, der es geschafft hat, wie man so auf Englisch so schön sagt, speak truth to power. Ja, Malcolm hat halt wirklich die ganzen Anliegen, die den Schwarzen der damaligen Zeit auf der Seele lagen, ja, diesen systematischen Rassismus, die Diskriminierung, die damals ja, und das darf man nicht vergessen, völlig legal war. Ja, im Süden der Vereinigten Staaten herrschten überall Jim Crow-Gesetze, also die legale Rassendiskriminierung, die legale Rassentrennung. Das ist ja alles erst durch die Bürgerrechtsgesetze von 1964 und 65 abgeschafft
worden.
Wir
erinnern uns an Rosa Parks im Bus, ne, 1955.
Ganz genau. Schwarze Afroamerikaner mussten im Bus hinten sitzen und aufstehen für Weiße, wenn die kamen. Es war ja alles rassensegregiert. Schwarze durften zum Beispiel bestimmte Ärzte nicht aufsuchen. Es gab ganze Krankenhäuser, die nur für Weiße reserviert waren. Viele Restaurants waren ihnen verboten. Selbst Trinkbrunnen waren rassengetrennt. Und im Kino mussten Schwarze, wenn sie überhaupt Zugang hatten, oben auf dem Balkon hinten sitzen. Diese Lebenswirklichkeit der legalen Rassensegregation, das muss man sich vor Augen führen. Und Malcolm hatte den Mut, das offen anzuprangern und das mit einer rhetorischen Brillanz, die ihn dann auch sehr schnell innerhalb dieser religiösen Sondergemeinschaft der Nation of Islam an die Führungsspitze gepusht hat.
Frau Waldschmidt-Nelson, lassen Sie uns mal vielleicht einen Höreindruck gewinnen, damit wir vielleicht ein bisschen verstehen, warum er von Gegnern als zornigster Mann Amerikas beschimpft wurde.
We are oppressed. We are exploited. We are downtrodden. We are denied not only civil rights, but even human rights. So the only way we're going to get some of this oppression and exploitation away from us or aside from us is come together against a common enemy.
Ja, da hört man nicht nur sein rhetorisches Talent, sondern auch seine Entschiedenheit, seine Entschlossenheit. Das war im Anschluss an eine Ereignis, wo zwei Schwarze von Polizisten niedergeschossen wurden und es in Los Angeles also drüber und drunter ging. Tut man Unrecht, wenn man sagt, er ist der zornigste Mann Amerikas und hat für ein militantes Klima gesorgt, oder muss man sich das einfach klar machen, was da los war?
Zu sagen, dass er zu den zornigsten Menschen Amerikas gehörte, ist sicherlich richtig. Allerdings waren viele, also ich würde mal sagen, fast alle Schwarzen der damaligen Zeit haben diesen Zorn gefühlt, ja, gegen diese unglaubliche Ungerechtigkeit ihrer Benachteiligung, ihrer Diskriminierung und auch der andauernden tätlichen Gewalt von Weißen, die ja vor allem, wenn sie von weißen Polizisten ausging, oft ungestraft blieb. Und das ist aber auch zum Beispiel ein Aspekt, der manchmal in der Rezeption von Malcolm vernachlässigt wird. Alle konzentrieren sich immer auf seinen Spruch, by any means necessary, also durch alle notwendigen Mittel müssen wir uns zur Wehr setzen gegen diese Unterdrückung. Und das wird halt so oft ausgelegt, dass Malcolm zum Rassenhass aufgerufen habe und eben zum gewaltsamen Widerstand, dass er dafür war, also die Schwarzen sollten jetzt mit Waffen auf die Weißen losgehen. Und das ist aus meiner Sicht ein bisschen eine Missinterpretation. Malcolm hat nie zu offenen irgendwie Gewalt oder Rebellion aller Schwarzen gegen alle Weißen aufgerufen. Was er getan hat, er hat immer zur Selbstverteidigung aufgerufen. Ja, und er hat gesagt, im Zweifelsfall dann auch mit Waffen. Dieser zweite Teil, den wir gerade in dem Einspieler auch gehört haben, nämlich der Aufruf zum Zusammenhalt. Ja, diese Idee, dass die Schwarzen alle zusammenhalten müssten, und zwar nicht nur in Amerika, sondern weltweit, das wird sehr oft vernachlässigt. Ja, die Idee, dass Malcolm wirklich einer der Begründer des Pan-Africanism war. Ganz am Ende seines Lebens schloss er deshalb ja auch die Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Bürgerrechtsbewegung und auch mit Weißen nicht mehr aus. Wenn man die Reden von Malcolm X heute liest oder hört, hören ist immer noch besser, da ist so vieles, was bis heute von absolut aktueller Relevanz ist. Und deshalb gehört Malcolm X eben nicht nur in die Geschichtsbücher.
Sagt Britta Waldschmidt-Nelson über Malcolm X, der vor 100 Jahren geboren wurde. Die Kulturmeldungen fehlen, Karin Fischer hat sie.
Kevin Spacey war zuletzt 2016 auf dem roten Teppich in Cannes. Das war, bevor er sich mit Missbrauchsvorwürfen junger Männer konfrontiert sah und 2023 in einem aufsehenerregenden Strafprozess in London freigesprochen wurde. Weitere Anschuldigungen und ein Verfahren in London laufen aber noch. Ungeachtet dieser Vorwürfe soll Spacey morgen in Cannes für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. Die von den Filmfestspielen unabhängige Stiftung Better World Fund vergibt ihn am Rande einer Wohltätigkeitsgala. Sie teilte mit, man ehre Spacey für sein jahrzehntelanges künstlerisches Genie. Kevin Spacey hat ikonische Filme gedreht. Er war Hauptdarsteller unter anderem in House of Cards, Die üblichen Verdächtigen und American Beauty. Für die beiden letzteren erhielt er auch den Oscar. Es ist erstaunlich, wie viel kulturpolitische Arbeit die Vorgängerregierung doch geleistet hat, die Kulturstaatsminister Wolfram Weimer jetzt zum glücklichen Abschluss bringen kann. In der vergangenen Woche war das die Einigung mit den Hohenzollern. Heute wurde im Kabinett eine Vereinfachung des Kulturgutschutzgesetzes beschlossen. Die Novellierung stammt auch aus der Zeit der Ampelkoalition. Es soll anwenderfreundlicher und praxisorientierter werden, weniger bürokratische Hürden haben und mehr Klarheit bringen. Also, der internationale Leihverkehr wird erleichtert, wenn es um Forschungs- und Restaurierungsprojekte von Museen geht. Oder Landeskulturbehörden bekommen mehr Rechtssicherheit für den Fall, dass sie Kulturgüter sicherstellen müssen, die unrechtmäßig aus anderen Ländern eingeführt wurden. Das Gesetz stammt aus dem Jahr 2016 und soll unter anderem ermöglichen, bedeutendes Kulturgut zu bewahren, das zum Beispiel aus Deutschland ins Ausland verkauft werden soll.
Sorry an den Orf, das wird jetzt teuer.
Sagte JJ, der Gewinner des Eurovision Song Contest, schon am Samstag. Alle freuen sich über den Sieg, nur der österreichische Rundfunk, der den nächsten ESC ausrichtet, ein bisschen weniger. Er muss sparen, 325 Millionen Euro allein bis im nächsten Jahr. Und der ESC spült zwar Millionengewinne in die Kassen der jeweiligen Städte, für Veranstalter ist es aber häufig ein Minusgeschäft. 60 Millionen schätzt man, kostet das Event auszurichten 2026, also ausgerechnet in einem Jahr mit Fußball-WM und Olympischen Winterspielen. Johannes Weißmann, Intendant des ORF, reagiert mit verhaltener Freude, aber gelassen.
Was haben wir überlegt? Na super, aber wir werden das Ding schon rocken.
Ja, das waren die Kulturmeldungen mit Karin Fischer am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler sagt danke für Ihr Interesse. Die Informationen am Abend berichten über das Telefonat der Präsidenten Trump und Putin und stellen die Frage, wie geht's weiter in der Ukraine? Ihnen einen guten Abend.